Als ich das letzte Mal hier gestanden habe, haben wir angefangen, uns mit Abraham zu befassen. Die Berufung des Abraham. Zunächst ist sein Vater mit ihm und dem Sohn des verstorbenen Bruders Abrahams nach Haran gezogen, aus Ur. In Haran bekam Abraham dann die Berufung, in ein Land zu ziehen, von dem er nicht wusste, wo es ist, von dem er nicht wusste, wie es dort in dem Land ist. Er bekam von Gott nur den Auftrag, dorthin zu gehen, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Das war die eine Seite. Und Gott gab ihm nicht nur den Auftrag, sondern auch eine Verheißung. Dieses Land, in das Abraham ziehen sollte, das hat Gott vorgesehen, ihm als Erbteil zu geben. Und er hat ihm versprochen, dass seine Nachkommenschaft groß wird. Abraham zieht dann auch in das Land Kana und richtet sich dort ein in Zelten, bis dann eine Hungersnot übers Land kommt, so steht es geschrieben. Ich denke mal, es war wetterabhängig. Trockenheit kennen wir bei uns in den Grenzen auch, wo es Jahre gibt, wo es sehr trocken ist. Bloß in unserer Zeit, wir haben Reserven, die Speicher sind voll. Und wenn es in einem Ende knapp wird, dann kann man es aus dem anderen Ende der Welt per Schiff ranholen. Also in unserer Zeit sind so Hungersnöte, jedenfalls in unseren Breiten, nicht verbreitet. Wenn dann wirklich mal eine knappe Ernte ist, dann gibt es immer noch genug Reserven und Ersatz. Abraham musste aber, weil er viel Vieh hatte, und nicht nur Abraham hatte viel Vieh, er zog auch Lot mit ihm und hatte viel Vieh. Das Weide wurde knapp, Brot wurde knapp, also wohin geht man? Nach Ägypten. Am Nil war schon immer eine fruchtbare Gegend. Am Nil wuchs immer gut Weizen und darum konnte man auch dorthin gehen. Ich kann mich noch erinnern, meine Eltern sprachen immer davon und viele von den Älteren. Es gab auch mal in Europa eine Kornkammer, wo es immer Getreide gab. Das ist heute ein Land, wo Krieg und Terror herrscht, die Ukraine. Die Ukraine wurde früher als Kornkammer Europas bezeichnet. Da gab es so viel Getreide, dass es nicht nur für die Bevölkerung reichte, sondern dass auch überall hin geliefert werden konnte. Abraham geht nach Ägypten mit seinem ganzen Gefolge. Und als er nach Ägypten kommt oder rankommt an Ägypten, da sagt er zu seiner Frau: Weißt du was, Sarah? Ich weiß es, dass du ein hübsches Weib bist. Und wenn wir jetzt nach Ägypten kommen, dann werden die Ägypter dich sehen und sie werden dich vor Pharao preisen und er wird dich zur Frau haben wollen. Und wenn das so ist, dann werden sie mich erschlagen, dass du frei bist. Also sag doch, du bist meine Schwester. Naja, so machen sie es dann auch. Und Sarah wird gelobt vor Pharao. Sie kommt dann auch an den Hof des Pharao. Und Gott ist aber damit nicht einverstanden. Gott schlägt den Pharao, der überhaupt nicht weiß, dass er einen Fehler gemacht hat. Gott schlägt Pharao mit Plagen. Bis Pharao dahinter kommt: Mensch, hier stimmt irgendwas nicht. Und er ruft dann Abraham und sagt: Wie konntest du mir das antun? Wie konntest du mich so belügen? Und das unverständlich, menschlich Unverständliche ist, dass Pharao ihn nicht samt seiner Herde mit seiner Frau davongejagt hat, sondern er beschenkte Abraham mit vielen Gütern und schickte ihn nicht nur fort, sondern er gab seiner Leibgarde den Befehl, Abraham zu geleiten, um ihn sicher in das Land zurückzubringen. Als sie dort wieder im Land sind, gibt es Streit zwischen den Hirten Abrahams und Lots. Und Abraham sagt zu Lot: Du weißt, du, das taugt nicht hin. Wir sind doch Brüder. Lass uns im Frieden auseinandergehen. Es ist nicht gut, wenn Streit ist. Wenn du dahin gehen willst, dann gehe ich nach da. Wenn du dahin willst, dann gehe ich nach da. Such dir das aus, wo du hingehen willst. Und Lot sah sich um von einer Anhöhe aus und sah, dort unten bei Sodom und Gomorra, da ist das Land grün, da habe ich Futter für meine Viecher, da ziehe ich hin. Na gut, sagt Abraham, dann ziehst du da hin. Aber es war keine gute Wahl, die Lot getroffen hat, denn es dauerte nicht lange. Da gab es Krieg und die Bewohner der ganzen Gegend mit Lot und seinem ganzen Gefolge wurden weggeführt. Abraham hört davon, sammelt seine Leute zusammen und im Aufblick zu Gott jagt er den Krieger nach, schlägt sie, befreit Lot und bringt Lot zurück in die Freiheit. Dann begegnet ihm Melchisedek, der ihm im Auftrag Gottes einen ganz besonderen Segen zuspricht. Das sind so Dinge, die ich jetzt mal bloß übersprungen habe. Ich habe der Anne gestern gesagt, das werden Dinge sein, wenn man mich zur Jugend einlädt, dann werde ich über diese Dinge jetzt im Einzelnen nochmal sprechen und dann das auch ein bisschen aufschlüsseln. Das habe ich jetzt eben alles so mal im Zeitraffer durchgesprochen oder euch vorgesagt, weil das 15. Kapitel anfängt nach diesen Dingen. Und das sind nämlich all die Dinge, die dazwischen geschehen sind. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abram in einem Gesicht. Fürchte dich nicht, Abram. Ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abram: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte: Siehe, mir hast du keine Nachkommen gegeben, und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm: Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach: Blicke doch auf zu dem Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der ich dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es ist in Besitz zu nehmen. Und er sagte: Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Da sprach er zu ihm: Bringe mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Witter, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm all dieses. Und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken, Dichte Finsternis überfiel ihn. Und er sprach zu Abraham: Ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Lande, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken, 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du aber wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen. Du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkommen, denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und die Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis zum großen Strom Euphrat. Die Keniter und die Kenasiter und die Kadmoniter und die Hethiter und die Perisiter und die Raphaiter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Girgashiter und die Jebusiter. Was soll dieser ganze Text? Zunächst erneuert Gott sein Versprechen an Abraham. Dir gehört das Land, in dem du jetzt wohnst. Dir und deinen Nachkommen, ich will dich beschenken. Und Abraham: Ach Herr, ich bin schon so alt. Ich habe schon so viel erlebt. Wir sind normalerweise nicht mehr in der Lage, meine Frau und ich Kinder zu zeugen. Und all das, was du mir schenken willst und schon geschenkt hast, das wird alles Eliezer ererben. Ein Knecht, es ist zwar der Hauptknecht, der Oberknecht oder wie er früher genannt wurde, der wird mich beerben. Du brauchst mir doch gar nichts mehr schenken, es bleibt ja sowieso alles an ihm hängen. Nein, sagt Gott, komm, wir gehen mal raus und zählen die Sterne. Ich habe vor nicht langer Zeit eine CD von Werner Gitt gehört. Und da sprach er über die Sterne. Warum sind Sterne am Himmel? Zur Zeit Abrahams rechnet man, dass man etwa 2000 Sterne gezählt hat. Das war nicht viel zu dem, was wir heute wissen. Aber das war so ungefähr das Blickfeld, was der Mensch so im Auge hatte. Mit Kopernikus, als der sein erstes Fernrohr entwickelte, entwickelte sich diese Zahl von 2000 plötzlich auf 30.000. Und mit unseren heutigen Teleskopen, Fernrohren, weiß die ganze Menschheit, dass die Zahl der Sterne nicht zu zählen ist. Wir sind nicht mal in der Lage, die Sterne unserer Galaxie zu zählen, geschweige denn der entfernten Galaxien. So hat es Werner Gitt gesagt, der Andromeda-Nebel, der verschlingt unsere ganze Galaxie mehrfach. Also es ist nicht vorstellbar, was an Sternen am Himmel ist oder im Universum oder im All, wie wir es auch immer sagen wollen. Unzählbar. Und genau das sagt Gott dem Abraham: Deine Nachkommen werden unzählbar sein. Oder auch wie der Sand am Meer. Wer will den Sand am Meer zählen? Wir haben ja schon Schwierigkeiten, wenn wir eine Handvoll Sand zählen wollen. Gott verspricht dem Abraham hier etwas, das unvorstellbar ist. Und der Abraham, der eben noch so niedergeknickt war, ach Herr, was soll das alles? Von dem heißt es plötzlich, er glaubte dem Herrn. Er hat nichts in der Hand, keinen Beweis, als nur die Zusage Gottes. Und er glaubte dem Herrn. Wie soll ich das erkennen? Und dann geschieht etwas Eigenartiges. Abraham bekommt von Gott den Auftrag, eine Kuh, eine Ziege, ein Schaf, alle drei müssen dreijährig sein, natürlich fehlerfrei. Die soll Abraham vor Gott bringen. Die werden getötet und halbiert. Ich weiß nicht, ich denke mal, die Eltern wissen das alle schon, aber wer schon mal gesehen hat, wenn ein Tier geschlachtet wird, ob Schwein oder Kuh oder Kalb oder wie auch immer, wenn es dann aufgehangen ist, dann wird es halbiert. In der Wirbelsäule durch, sodass zwei Hälften entstehen. Und so musste Abraham die Tiere teilen. Zwei Hälften, und die wurden dann hingelegt, eins links, eins rechts. Die waren dann so hingelegt, und dass in der Mitte eine Gasse blieb. Die beiden Vögel, also Tauben, eine Turteltaube und eine junge Taube, die zerteilte Abraham nicht. Was soll das wohl bedeuten? Das war eine Form, wie man zu damaligen Zeit allgemein Verträge oder Bündnisse abschloss. Zwar nicht in dieser Anzahl, sondern es reichte meistens ein Tier, das geteilt wurde, und dann gingen beide Vertragspartner jeweils von der einen Seite zur anderen Seite durch, und zwar in entgegengesetzter Richtung. Und damit besiegelten sie beide, wenn ich dem Vertrag untreu werde, wenn ich diesen Bund breche und ihn nicht halte, dann soll mir das passieren, was mit diesen Tieren passiert ist. Also da war nicht nur einfach, naja, wir machen das schon mal. Da war der Vertrag mit dem Leben unterzeichnet. So wie jetzt die Tiere auseinandergehauen sind, so soll es auch mir geschehen, wenn ich diesen Vertrag breche, wenn ich untreu werde, wenn ich mein Versprechen, was ich gegeben habe, nicht einhalte. Heute gibt es Dokumente auf dem Pferdemarkt, so habe ich es mir sagen lassen. Bei uns in der Nähe in Wittenberge, Havelberg, war jedes Jahr Pferdemarkt. Und die Tierhändler, die besiegeln ihren Vertrag, so soll es heute noch sein, mit dem Handschlag. Und damit wissen sie, dass das ein gültiger Vertrag ist. Abraham gehorcht, bringt die Tiere, zerteilt sie, legt sie aus. Das ist so ganz normal. Wenn da Fleisch liegt, kommen auch die Greifvögel, die sich vom Fleisch ernähren. Abraham jagt sie weg. Warum wird das wohl erwähnt? Ich habe mich gefragt, warum steht sowas in der Bibel? Hätte doch jetzt, die machen den Bund und fertig. Nee, da kommen die Vögel und Abraham vertreibt die Vögel. Warum wohl? Na, weil Abraham von seiner Seite aus das, was er vorbereitet hat, auch sauber und rein erhalten will. Er will es nicht zulassen, dass diese Tiere, die jetzt im Auftrag Gottes dort hingelegt sind, die ja praktisch als Opfer geheiligt sind, dass die von diesen unreinen Tieren ja, angefressen werden oder gar aufgefressen werden. Nein, Abraham wacht darüber, dass seine Hände Werk erhalten bleibt. Und dann sinkt die Sonne und Abraham überfällt eine Müdigkeit, schläft ein. Und er hat keinen ruhigen Schlaf. So haben wir es gehört. Ein tiefer Schlaf, aber ein unruhiger Schlaf. Er ist in Sorge. Das drückt sich auch im Schlaf bei ihm aus. Was wird nun werden? Wie wird das sein? Und dann sieht Abraham, wie durch diesen Spalt, durch diesen Zwischenraum, ein Feuer fährt. Einmal steht ein feuriger Ofen oder auch eine brennende Fackel. Ein Feuer geht hindurch. Und das erkennt Abraham ganz eindeutig. Das ist Gott, der jetzt diesen Bund besiegelt hat. Gott steht zu seinem Bund. Gott steht zu seinem Versprechen. Und Gott würde sich lieber selber aufgeben, als dieses sein Versprechen zu brechen. Bei einem Vertrag, habe ich vorhin gesagt, müssen beide Vertragspartner durch diese Gasse gehen. Abraham wird in einen tiefen Schlaf versenkt. Und er wird davor bewahrt, durch diese Gasse zu gehen. Abraham wird daran gehindert, sich mit seinem Leben zu verpfänden, dass er diesen Vertrag Gottes wirklich bis ins Letzte erfüllt. Und das gilt ja nicht nur für Abraham. Abraham hat ja die Verheißung von Gott empfangen, dass dieser Bund nicht nur ihm, sondern seine Nachkommen gilt. Und wie seine Nachkommen mit diesem Bund umgegangen sind, wissen wir. Gott schützt Abraham und seine ganze Nachkommenschaft damit, dass sie nicht durch diese Gasse müssen. Gott, der alle Dinge weiß, bei dem es Gegenwart ist, er hält seine schützende Hand um Abraham. Nein, ich weiß, du bist ein Mensch und bei allem guten Wollen, und das spricht auch Gott dem Abraham nicht ab, bei allem guten Wollen bist du nicht imstande, diesen Bund, diesen Vertrag einzuhalten. Darum gehe ich allein durch. Ich verpfände mich mit meinem Leben, dir die Treue zu halten. Das ist das Zeichen, das Gott dem Abraham hier gibt. Und dass Gott diesen Bund gehalten hat, das ist ganz deutlich geworden dann im Opfer Jesu Christi. Es ist bezeichnend, dass immer, wenn es darum geht, dass Gott sich seinem Volk offenbart, dass es dann auch um Blutvergießen geht. Hier, an dieser Stelle zum ersten Mal, dann später, als diese 400 Jahre, die Gott dem Abraham schon ankündigt, deine Nachkommen werden 400 Jahre in einem Volk leben, zu dem sie nicht gehören, dass sie dort in diesem Lande versklavt werden und ihnen dienen müssen. Aber ich werde sie herausführen. Gott sagt hier 400 Jahre, das war eine Richtzahl. Wie lange war Israel in ägyptischer Gefangenschaft? 430 Jahre. Also Gott hat schon doch eine gute Richtzahl gegeben. 400 Jahre werden sie in Ägypten sein, in einem fremden Land, dieser Nation dienen und ich werde sie dort herausführen. Aber ehe das passieren konnte, dass Gott sein Volk dort herausführte, musste Blut vergossen werden. Warum? Um die Israeliten vor dem Würgeengel zu schützen. Das Blut des Lammes, das da geschlachtet war, musste an die Türpfosten gestrichen werden, auf das der Würgeengel, der Strafengel vorübergeht. Und dann die ganzen Opfervorschriften. Das Opfer, das Blut war immer ein Zeichen dafür, dass der Mensch durch das tierische Blut von Gott her gesehen in die Lage versetzt wurde, sich Gott zu nahen. Und bis zu Jesus Christus ist dieses Blut Zeichen der Versöhnung des Menschen mit Gott oder Gott mit dem Menschen. Seit Jesus Christus sein Blut vergossen hat, seit Jesus Christus das Passahlamm geworden ist, seitdem wir uns unter dieses Blut stellen dürfen und seine Vergebung in Anspruch nehmen dürfen, brauchen wir nicht mehr dieses tierische Blut, um mit Gott in Verbindung treten zu können. Das Blut Jesu Christi, das dort am Kreuz geflossen ist auf Golgatha. Und wir haben es heute schon in der Lesung gehört. Jesus sagt es seinen Jüngern, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und der Menschensohn muss viel leiden von den Menschen. Er muss so viel leiden, dass er nicht nur verhöhnt, verspottet, geschlagen wird, er muss so viel leiden, dass er von den Menschen am Kreuz getötet wird. Und hierin erfüllt Gott seinen Auftrag, oder seinen Vertrag, den er mit Abraham geschlossen hat. Du sollst ein Segen sein für alle Völker. Ohne dieses Werk unseres Herrn Jesus Christus dort, wären wir heute nicht hier, hätten wir heute nicht die Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu treten, hätten wir nicht die Möglichkeit, ihn anzurufen, ihm unsere Schuld und Sünde zu bekennen, und wir hätten überhaupt keine Hoffnung. Und das ist für mich das Allerwichtigste dabei, dass wir in Jesus Christus die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Hier, wenn wir uns unter dieses Blut, unter das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus stellen, hier bestätigen wir Gott den Bund. Wir müssen nicht durch diese Gasse gehen. Das hat Gott in Jesus Christus für uns getan. Wir müssen nicht durchgehen und wir werden bewahrt davor, dass wir uns mit unserem Leben verpfänden. Wenn wir einmal sündigen, Herr, dann wäre das unser Todesurteil. Gott bewahrt uns, durch diese Gasse zu gehen. Aber wir dürfen das Angebot Gottes, das er uns gemacht hat, indem sein Sohn Jesus Christus durch diese Gasse gegangen ist, indem er uns freigekauft hat, wir dürfen hier zu diesem Angebot ein Ja sagen. Und mit dem Ja haben wir die Garantie, die kann ich mir nicht nehmen, die kann ich mir nicht einbilden, sie steht so in der Schrift, dass wir dann die Garantie haben, mit ihm in der Herrlichkeit zu sein. Wie sagt es Jesus dem Nikodemus? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben oder dieses Opfer Jesu anerkennen, nicht verloren werden, nicht in der Hölle landen, sondern das ewige Leben haben, mit Jesus Christus in der Herrlichkeit sind. Etwas anderes kann ich euch nicht anbieten. Etwas anderes möchte ich aber auch nicht haben. Und darum ist es für mich und für uns so wichtig, dass wir uns auf diesen Herrn, Jesus Christus, der uns erlöst hat, berufen, bei ihm sind und bei ihm bleiben. Amen.